Herr, und du siehst, wir haben auch so viele Personen jetzt gerade gehört, allein schon hier im Raum. Und du weißt, jeder Einzelne, wen er heute getroffen, wen er heute gesehen hat, wer ihm am Herzen lag oder welche Begegnung vielleicht auch gar nicht gut war. Und jetzt wollen wir dir fürbitten, noch in der Stille die Namen nennen, beziehungsweise die Person, die Gesichter vor dich bringen. Ich lade dich ein, Gott, die Person hinzulegen. Und Herr Jesus Christus, so legen wir jetzt diesen ganzen Einsatz, diesen Dienst in deine Hände zurück. Gib du Ruhe, Frieden drüber, kümmer du dich um auch all das, was unsere Seele so durchgewirbelt hat. Und nimm uns alle miteinander an die Hand, auch da in unserem Umfeld, wo wir unterwegs sind. Schenk uns diese Freimütigkeit für dein Evangelium. Amen.
Ja, schön mal hier auf der JK zu sein. Normalerweise bin ich auf TWT unterwegs, auf der JK höchstens mal zum Seminar, irgendwie in den unteren Räumlichkeiten. Deshalb schön, dass ich hier mal eine Bibelarbeit halten darf. Mein Name ist Stefan Trunk, ich bin verheiratet, habe 3 Kinder, 4, 6 und 9, alles Mädels. Ich habe also viel Frauen zu Hause, 4 Frauen zu Hause, aber es ist richtig gut mit denen. Ich habe euch auch schon was mitgebracht von einer. Vielleicht habt ihr das gesehen, hier ein Zopf, der hängt da. Was der für eine Bedeutung hat, das werdet ihr nachher noch erfahren. Ich habe den stibitzt, sie weiß nichts davon. Ich hoffe, sie schläft gut und hat den dann morgen wieder. Genau, um den Zopf wird es heute gehen. Ja, ich arbeite an der christlichen Schule als Verwaltungsleiter und habe also das gleiche Schicksal wie ihr. Ich schlage mich jeden Tag mit Lehrern rum, bin aber selber jetzt kein Lehrer. Auch wenn ich schon mal ein bisschen unterrichten durfte. So viel vorab zu mir. Lasst uns einsteigen. Ihr habt es gehört, so viel Zeit haben wir gar nicht heute für 3 Kapitel. Das ist ja unfair. Bisher habt ihr immer nur 1 Kapitel gehabt. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit, aber 3 Kapitel. Also es wird intensiv. Und es geht um Israel. Und ihr beschäftigt euch ja jetzt hier in diesen Tagen mit dem richtigen Schatz. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber der Römerbrief, der ist ja ein ganz besonderer Brief. Der Römerbrief ist der einzige Brief von Paulus, der kein Antwortbrief ist. Das heißt, beim Römerbrief ging keine Konversation voraus. Paulus konnte also seine Gedanken voll entfalten. Er konnte die Gedanken Gottes voll entfalten. Deswegen ist er ein ganz besonderer Brief. Und Martin Luther geht sogar so weit, dass er sagt, dieser Brief ist das wahre Hauptstück des Neuen Testamentes und das allerlauteste Evangelium. Und wohl und würdig wert, dass ein Christenmensch ihn nicht nur wortwörtlich auswendig weiß, sondern auch täglich mit ihm umgeht, als mit dem täglichen Brot der Seele. Denn dieser Brief kann gar nicht oft und gründlich genug gelesen oder betrachtet werden. Und je mehr man ihn zur Hand nimmt, desto köstlicher wird er, desto besser schmeckt er. Ich glaube, von euch kennt ihn noch niemand auswendig. Wäre ja mal ein gutes Ziel. Ich kann ihn auch nicht auswendig. Aber darin Heimat zu finden oder den regelmäßig zu lesen, das tut richtig gut. Denn der Römerbrief ist wirklich eine Schatzkiste. Und auch wenn der Martin Luther hier ein bisschen alte Sprache verwendet, recht hat er. Recht hat er, den Römerbrief zu kennen, das tut gut. Wenn man sich mit einer Bibelstelle beschäftigt, dann muss man die ja immer im Kontext betrachten. Der Kontext zu Römer 9 bis 11 ist klar, Römer 1 bis 8 und Römer 12 bis 16. Römer 1 bis 8 liegt hinter euch. Ihr habt es hoffentlich noch gut in Erinnerung. Am Anfang, Heiden sind schuldig, Juden sind schuldig, alle sind schuldig. Das waren die ersten 3 Kapitel. Und dann geht's los mit Abraham und der Frage, wie kriege ich denn eine Beziehung zu dem lebendigen Gott? Letztendlich geht es um jeden Einzelnen persönlich. Es geht um dich und mich. Dann in Römer 12 bis 16 zeigt uns Paulus, das werdet ihr dann morgen sehen, wie wir denn leben können, wenn wir jetzt Christen sind. Dass unser ganzes Leben ein Gottesdienst sein soll. Und wir fragen uns, Mensch, das passt doch wunderbar zusammen. Wieso ist denn da auf einmal Römer 9 bis 11 dazwischen mit Israel? Ja, Römer 12 bis 16 geht es noch um die Gemeinde und nach Kapitel 8 hätte ja durchaus Kapitel 12 kommen können, weil das wunderbar zusammenpasst. Und dann kommt jetzt auf einmal dieser Einschub, Römer 9 bis 11, da geht es um Israel. Das passt doch gar nicht, oder? Auf den ersten Blick passt es wirklich nicht. Aber wir werden sehen, dass das richtig genial ist und dass das Thema, was mit dir und mit mir zu tun hat, ganz sicher, es ist dein und es ist mein Thema. Ohne dieses Thema wären wir heute nicht hier wahrscheinlich. Man könnte auch sagen, Römer 1 bis 8 geht um Jesus, Römer 9 bis 11 um Gott und Römer 12 bis 16 um den Heiligen Geist. So viel mal, soweit mal ganz grob zur Einteilung. Um Römer 9 bis 11 zu verstehen, müssen wir aber ein bisschen was über Israel wissen. Jetzt weiß ich nicht, wie das Thema Israel so in euren Gemeinden, aus denen ihr herkommt, gehandhabt wird. Beschäftigt euch mit dem Thema Israel hier auf der Lahö. Tun wir das? In anderen Gemeinden ist das ein Randthema, wird überhaupt nicht behandelt. Deswegen dachte ich mir, wir machen mal ganz, ganz schnell einen kurzen Überblick. Was ist Israel? Warum gibt es Israel? Und was hat das mit Gott und mit uns zu tun? Und wir starten mit einer Bibelstelle aus Jesaja. Jesaja 55, 8 bis 9. Da schreibt Jesaja, denn meine Gedanken, Gott spricht hier, denn meine Gedanken, sagt Gott, sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, und das ist einiges, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das erdet, oder? Wir denken oft, wir können auf Augenhöhe mit Gott reden, können sagen, hey Gott, das solltest du vielleicht ein bisschen anders machen und das ist auch nicht blöd und dann können wir ihn da anklagen, weil er das wieder blöd gemacht hat. Und hier sagt Jesaja, nee, Moment, stopp, deine Wege sind nicht meine Wege und deine Gedanken sind nicht meine Gedanken, die sind viel, viel höher, sind viel, viel größer. Du kannst mich gar nicht verstehen, du kannst mich gar nicht packen, ich bin Gott. Wenn ich in deine Gedanken reinkommen würde, dann muss ich kleiner sein als du. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Und weil wir Gott nicht begreifen und nicht fassen können, hat Gott gesagt, okay, ich brauche etwas, um in dieser Welt sichtbar zu werden. Und deswegen hat Gott Israel berufen, Israel erwählt als sein Volk, um an diesem Volk zu zeigen, wie er in dieser Geschichte handelt. Und so geht der Herr und beruft Israel als Modell für uns, zu Demonstrationszwecken für uns, für dich und für mich, beruft er Israel als sein Volk. Allerdings nicht, weil Israel so toll war oder weil Israel so groß war oder so mächtig war, sondern wir lesen in 5. Mose 7, 7 bis 8, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Du bist das Kleinste unter allen Völkern. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer werdet als alle Völker, sondern du bist das Kleinste unter den Völkern. Gott erwählt Israel. Er hätte auch jedes andere Volk nehmen können. Aber er hat sich für Israel entschieden, aus Liebe für dieses Volk. Und gerade weil es das Kleinste ist, kann er dort seine Macht, seine Stärke am besten zeigen. Aber wenn Gott ein Volk erwählt, dann bedeutet das nicht nur Heil für dieses Volk erstmal, sondern es bedeutet immer zweierlei. Bei einer Erwählung schwingt immer auch eine Berufung zu einem Dienst mit. Und das sehen wir in 1. Mose 12, 2 bis 3. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und, jetzt kommt's, und du sollst ein Segen sein. Für wen? Für die anderen Völker um dich herum. Du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Hier wird deutlich, dass Erwählung immer gleich auch Auftrag ist. Übrigens, wenn du zu Jesus Christus gehört, bist du auch erwählt. Dann hast du auch eine Berufung, einen Auftrag. Jesaja 43, Vers 10, da wird es auch nochmal deutlich, ihr seid meine Zeugen. Liebes Volk Israel, ihr sollt mich vor der Welt bezeugen. Das ist euer Auftrag. Und das hat Israel wunderbar getan. Gott hat Israel erwählt und es war eine mega gute Beziehung. Die sind Gott gefolgt überall hin, wo Gott wollte. Die haben nie gemurrt, die haben keinen anderen Götzen gedient. Das war eine super geniale Beziehung. Ihr merkt schon, Nee, so war es nicht. Gott hat sich mit diesem Volk ein ganz großes Problem, einen ganz großen Klotz ans Bein gebunden. Denn dieses Volk, das war alles andere als folgsam. Das war störrisch, das hat gemurrt über jedes bisschen, das hat sich nicht zufrieden gegeben mit dem, was es bekommen hat. Es hat andere Götzen angebetet, es ist anderen Göttern hinterhergerannt, es hat Hurerei betrieben. Alles nur nicht Gott gedient. Ja, es gab auch immer mal wieder positive Zeiten, klar. Aber im Großen und Ganzen war das keine super tolle Beziehung. Es gab Probleme. Schauen wir uns ganz kurz die Geschichte an. Das Ganze, die Väter von Israel sind Abraham und Isaak, Jakob, der ja Israel genannt wird. Israel heißt übrigens Gottes Streiter. Dann kam Josef. Josef wird versklavt nach Ägypten, verkauft. Es kommt zu einer Hungersnot. Jakob kommt mit den anderen Söhnen nach Ägypten. Sie werden dort versklavt, 430 Jahre. Dann kommt 2. Mose, der Auszug aus Ägypten mit Mose. Hier geht's weiter. Wir haben die Wüstenwanderung, weil das Volk mal wieder nicht gehört hatte. Wir haben dann die Landnahme unter Josua. Ihr habt es gehört, TBT, werden wir uns damit auseinandersetzen mit dem Buch. Ja, den Einzug ins verheißene Land, die Landnahme, die Verteilung des Landes. Dann kommt eine ganz lange Zeit der Richter. Und auch hier immer wieder, das Volk fällt ab, es kommt ein neuer Richter, das Volk kehrt wieder zu Gott um, das Volk fällt wieder ab und so weiter. Das heißt, immer wieder ist dieses Volk abgefallen von Gott. Israel hat sich dann Könige gewünscht. Das Ganze beginnt bei Saul. Auch das war nicht so die beste Geschichte im Volk Israel. David dann schon mehr, klar. David, der 2. König nach Salomo, kam es dann, weil er auch durch seine vielen Frauen anderen Göttern gedient hat, kam es dann zur Reichsteilung 931 vor Christus. Es gab dann ein Nordreich und ein Südreich. Das Nordreich ist dann 722 beendet worden durch die assyrische Gefangenschaft. Das Südreich hat es ein bisschen länger geschafft. Das ist dann von 606 bis 586 deportiert worden. Das wurde von Babylon eingenommen, die Babylonier. Und die haben tatsächlich auch den ersten Tempel zerstört. Die Babylonier ihrerseits wurden dann von den Persern besiegt. Und unter den Persern durfte dann nach der babylonischen Gefangenschaft das Südreich wieder zurückkehren. Esra Nehemia berichtet dann von dem Bau der Stadtmauer und des Tempels, des 2. Tempels dann. Aber es sind bei weitem nicht alle Juden zurückgekehrt, bei weitem nicht. Und nachdem die Juden dann zurückgekehrt sind oder ein Teil der Juden, hören wir dann in Sacharja 8, in den Versen 7 bis 8, eine wunderbare Verheißung nochmal. So spricht der Herr Zebaoth: Siehe, ich will mein Volk erlösen aus dem Lande gegen Aufgang und aus dem Lande gegen Niedergang der Sonne und will sie heimbringen, dass sie in Jerusalem wohnen. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein in Treue und Gerechtigkeit. Dieser Vers zeigt, mit der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft waren die ganzen Verheißungen, solche Verheißungen gab es auch schon vorher, viele Jahre früher. Aber diese Verheißung zeigt, da wird nochmal Israel irgendwann eines Tages versammelt werden. Diese Verheißung steht aus bis heute. Viele Verheißungen aus dem Alten Testament sind erfüllt worden, diese Verheißung steht noch aus. Es ging dann weiter, wir hatten dann wechselnde Herrschaften, am Ende dann die römische Herrschaft über Israel und Jerusalem zur Zeit Jesus. Dann kam Paulus, hat den Römerbrief geschrieben und 70 nach Christus, also sogar noch nach dem Römerbrief, wurde dann der 2. Tempel zerstört und 136 nach Christus die letzten Juden vertrieben und es wurde auch gesagt, sie dürfen nicht mehr zurückkommen nach Jerusalem. Wurde also ein Verbot ausgesprochen. Das ging bis vor ein bisschen mehr als 100 Jahren, als dann die ersten Juden angefangen haben, sich wieder zu sammeln. Aber das jüdische Volk, nachdem es Jesus ans Kreuz gebracht hat und Jesus abgelehnt hat, wurde erstmal zur Seite gesetzt. Und da fängt Paulus jetzt unsere Bibelstelle an. Unsere Bibelstelle Römer 9 bis 11. Und wir lesen mal die ersten 6 Verse. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht. Paulus, was war mit den ersten 8 Kapiteln, müsste man jetzt fragen, wenn du das hier so betonst. Ja, aber es heißt letztendlich nichts anderes. Also aufgepasst. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht. Jetzt kommt etwas ganz, ganz Wichtiges. Und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt, nach dem Fleisch, der da ist, Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. Paulus kämpft um sein Volk, dem fällt das richtig schwer. Erinnert ihr euch, ihr hattet heute Morgen Römer 8 und ich gehe mal davon aus, ihr hattet auch die Verse 38 und 39, diese wunderbaren Verse. Nichts und niemand kann uns scheiden, nichts und niemand kann uns trennen von Gott, dem Herrn. Und während Paulus das schreibt, denkt er, Mensch, jetzt muss ich was zu Israel sagen. Wie ist denn das mit Israel? Das sieht ja gerade nicht danach aus, dass das stimmt, was ich da geschrieben habe. Nicht so niemand kann uns trennen. Gilt das wirklich auch für Israel? Weil das ist ja auf einmal zur Seite gesetzt. Und die ganzen Heiden kommen auf einmal zum Glauben. Und kein Jude mehr. Die Juden haben Gott abgelehnt. Was ist denn jetzt mit Israel? Gilt dieser Vers, nichts, wirklich gar nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, gilt er auch für Israel? Und da muss Paulus jetzt drauf eingehen. Und die Frage beantwortet Paulus in den nächsten 3 Kapiteln, in den Kapiteln 9 bis 11. Paulus stellt sich die Frage, ist das nicht ein schlagender Beweis für das Gegenteil, dass es doch Dinge gibt, die uns von Gott trennen können, nämlich Sünde? Und hier kommen wir jetzt ins Spiel. Hier kommst du jetzt ins Spiel. Gott hat solche wunderbaren Versprechungen, solche wunderbaren Verheißungen über Israel ausgesprochen. Schafft er das nicht mit denen? Schafft er das nicht mit Israel, zum Ziel zu kommen? Wenn er es mit Israel nicht schafft, wie soll er es dann erst mit uns schaffen? Dann sind wir auch raus. Dann brauchen wir hier nicht länger sitzen. Wenn er mit Israel es nicht schafft, zum Ziel zu kommen. Und deswegen muss Paulus hier jetzt eingreifen und sagen, Moment, halt. Halt. Und jetzt kommen wunderbare Kapitel. Wunderbare Kapitel, wo er uns zeigt, wie er mit Israel, wie er auch mit diesem störrischen Volk zum Ziel kommt. Und wir können nur sagen, danke Gott. Halleluja. Wow. Dann schaffst du es auch mit uns. Und deshalb sind diese Kapitel so wichtig und deshalb dieser interessante Einstieg. Jetzt kommt was Wichtiges. Ich lüge jetzt nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt. Das hat mir Gott eingegeben. Und dann lässt sich Paulus in seine Seele reinschauen. Paulus geht die Verlorenheit seines Volkes zu Herzen. Ich wünschte. Und das Wort, was hier für wünschen steht im Griechischen, das heißt eigentlich viel mehr. Das heißt, ich bete zu Gott. Und zwar ist es ein Wort, in der Verbform heißt es, ich bete schon lange zu Gott und es ist noch nicht abgeschlossen. Und ich bete weiterhin zu Gott für mein Volk Israel, dass es zum Glauben kommt und dass ich dafür verflucht werde. Und wir sagen, Paulus, bist du wahnsinnig? Paulus geht sein Volk zu Herzen. Der nimmt das mit. Ich weiß nicht, wie es dir heute in Karlsruhe ergangen ist. Wie ging es dir da? Bist du froh, dass du da halbwegs gesichtswahn wieder rausgekommen bist? Oder hast du auch traurig über alle die, die da rumlaufen und verloren sind, die Gott nicht kennen oder andere Götter kennen, meinen zu kennen? Paulus ging hier sein Volk zu Herzen. Paulus empfindet einen tiefen Schmerz über das, was Israel geschehen ist, dass Israel das so in den Sand gesetzt hat. Was ist denn nun mit Israel? Und in diese Fragestellung hinein schreibt Paulus diesen wunderbaren sechsten Vers, wo er schreibt, nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre. Gott hält sich an seine Verheißungen. Und das führt er in den nächsten drei Kapiteln aus. Die Treue Gottes, die uns Stabilität gibt, auf die wir bauen können, die ist an Gott geknüpft und nicht an uns. Und deswegen gilt die für immer. Gottes Verheißungen hören nie auf, werden nie hinfällig, sie gelten für immer. Die Untreue des Menschen hebt Gottes Treue niemals auf. Und das begründet er jetzt in den Kapiteln 9, 10 und 11. Und jetzt wird es herausfordernd. Jedes Kapitel ist für sich genommen eine wunderbare Wahrheit Gottes. Aber wenn wir uns das genauer anschauen, sehen wir, boah, das scheint so widersprüchlich zu sein. Und deshalb habe ich euch diesen Zopf mitgebracht. Keine echten Haare, aber meine Mädels binden sich die manchmal in die Haare, obwohl sie schöne lange Haare haben, aber irgendwie muss der besonders sein. Aber so ein Zopf, der fordert mich heraus. Also wenn die zu mir kommen und sagen, Papa, mach mal einen Flechtezopf, dann bin ich maßlos überfordert. Das sieht am Ende aus nach allem, aber nach keinem Flechtezopf. Ja, aber ich weiß zumindest, so ein Flechtezopf hat drei Stränge. Ja, und die muss ich ineinander verweben. Und das ist ein wunderbares Bild für die Kapitel 9, 10 und 11. Und vielleicht behaltet das da ja damit ja ein bisschen länger. Das ist ein wunderbares Bild. Jedes Kapitel ist ein wunderbarer Strang, aber nur zusammen betrachtet ergeben sie diese wunderschöne Wahrheit, die Paulus uns hier vermitteln will. Aber sie sind herausfordernd. Genauso, wenn meine Mädels zu mir kommen und sagen, Papa, mach mal einen Flechtezopf. Ich habe euch eine Einteilung mitgebracht. Ich weiß, ihr habt auch eine Einteilung. Die sieht ein bisschen anders aus. Die sieht so aus. Ich habe hier die ersten 13 Verse jetzt einfach mal noch hier mit reingepackt. Und nicht so detailliert, wie ihr es in eurem Heft habt. Genau, und da haben wir jetzt drei wunderbare Einheiten. Wir haben einmal die Frage, warum ist Israel verstockt? Und die Antwort, Gott ist schuld. Kapitel 10 dann, warum ist Israel verstockt? Und die Antwort, der Mensch ist schuld, oder Israel ist schuld. Und dann in Kapitel 11 geht es um Gottes Heilsplan. Paulus geht also das Geheimnis der Verstockung Israels. Warum ist Israel verstockt? Und vor allen Dingen die Frage, wie lang ist es denn verstockt? Geht er mit diesen drei Linien an. Schauen wir uns das erste an. Da nochmal ein schöner Zopf. Die Verstockung, göttliche Ursache. Paulus betont in diesem neunten Kapitel die absolute Souveränität unseres Gottes. Gott ist absolut souverän. Er kann entscheiden, was er will. Er kann tun und lassen, was er will. Er kann machen, was er will. Er ist in allem, was er tut, absolut souverän. Das ist alles unter seiner Herrschaft und er kann tun und lassen, was er möchte. Und Paulus sagt uns hier in Kapitel 9, das könnt ihr doch erkennen. Und zwar anhand von drei Beispielen, nämlich Isaak und Ismael, Jakob und Esau und Mose und Pharao. Wir wollen uns jetzt kurz Jakob und Esau anschauen, denn da kommt so ein Wort drin vor, das uns ein bisschen stutzig machen lässt. Und ich denke, das macht Sinn, das mal genauer anzuschauen. Wir lesen mal Römer 9, die Verse 10 bis 13. Aber nicht allein hier ist es so, sondern auch bei Rebekka, die von dem einen, unserem Vater Isaak, schwanger wurde. Ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde, damit der Ratschluss Gottes bestehen bliebe und seine freie Wahl nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenen zu ihr gesagt, der Ältere soll dienstbar werden dem Jüngeren, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Starkes Wort, oder? Esau habe ich gehasst. Als die Kinder noch nicht einmal geboren waren, als sie noch nicht mal was Gutes oder was Böses getan haben, sie hatten die gleichen Eltern, sie waren Zwillinge, hat Gott den Jüngeren erwählt und den Älteren nicht. Hat Gott den Jakob erwählt und den Esau nicht. Und hier heißt es sogar, den Esau habe ich gehasst. Wie ist das denn mit Gottes Liebe vereinbar? Wie ist denn damit, dass Gott alle Menschen liebt, diese Aussage vereinbar, den Esau habe ich gehasst? Und hier müssen wir dem Prinzip folgen, wir müssen die Schrift mit der Schrift auslegen und schauen uns mal an, wo das noch vorkommt, dieses Wort. Ich habe euch zwei Bibelstellen mitgebracht. Matthäus 6, 24, da steht, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und das zweite, noch sehr viel deutlichere, direktere, härtere Wort, Lukas 14, 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Spätestens bei dieser Stelle merken wir, mit dem Wort hassen, was hier gebraucht wird, kann nicht das menschliche Hassen, das wir darunter verstehen, gemeint sein. Denn Gott erwartet nicht von uns Vater und Mutter, die wir ehren sollen, zu hassen. Das, was hier jeweils gemeint ist mit dem Wort hassen, was auch bei Jakob und Esau, also vielmehr bei Esau gemeint ist mit hassen, bedeutet letztendlich nichts anderes als eine Vorfahrtsregel. Der Jakob hat jetzt Vorfahrt bekommen vor Esau. Der Esau, der ist später dran, der wird erstmal zurückgestellt. Und dieses Zurückstellen, das erscheint bei einigen Menschen so, dass sie gehasst werden, wenn sie nicht die Beachtung bekommen, die sie denken oder die sie meinen, sie müssten sie bekommen. Jesus möchte hiermit nur eins klar machen, mit all diesen Versen, dass er die Nummer eins ist. Und wenn du an die Kreuzung kommst und dich entscheiden musst für Jesus oder für irgendwas anderes, dann gilt die Vorfahrtsregel, Jesus first. Kleine Schleichwerbung für Yamin. Ich hoffe, du hast gehört. Ich will aber nachher ein bisschen Geld haben. Ne? Also, wenn du an eine Kreuzung kommst und dich entscheiden musst, Jesus oder irgendwas anderes, dann gilt die Vorfahrtsregel. Jesus first. Und die anderen Dinge, sagt er, sollst du hinten anstellen. Das ist das, was hier gemeint ist. Jesus wird uns nie auffordern, Menschen zu hassen, und er selber hasst auch keine Menschen. Aber er legt Wert auf die Vorfahrtsregel. Weißt du, du kannst hier singen, oh Herr, du bist der Größte, du bist der Beste, ich bete dich an. Das kannst du so lange tun, solange die Kreuzung leer ist und du wunderbar fahren kannst. Aber in dem Moment, wo andere Dinge auf die Kreuzung, andere Fahrzeuge, andere Personen, andere Dinge, die dich so beschäftigen in deinem Alltag, an diese Kreuzung kommen, zeitgleich, musst du dich entscheiden. Wem gewähre ich jetzt Vorfahrt? Jesus oder irgendwas anderem? Das ist hier gemeint. Hassen bedeutet hier also nur, dass Jakob vorgezogen wurde und Esau zunächst zurückgestellt wurde. Das bedeutet nicht, dass er sein Heil verloren hatte, dass er nicht zu Gott kommen kann. Und auch Esau war ja sehr erfolgreich nach menschlichen Maßstäben, wenn wir gucken, was er, oder er hat es ja auch zu richtig was gebracht, wenn wir in die Bibel reinschauen. Er wird jetzt nur erstmal zurückgestellt. Das ist Gottes Souveränität, das kann er machen. Das kann unser Gott machen. Er kann Menschen erwählen und andere nicht. Und wir sagen sofort, ey, das ist doch voll ungerecht, oder? Das ist doch mega ungerecht. Und Paulus wusste, dass der Einwand kommt. Und Paulus hat auch gleich darauf reagiert. Er sagte, was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott denn ungerecht? Das sei ferne. Das sei ferne heißt so viel wie, das ist unmöglich, das ist undenkbar. Gott ist niemals ungerecht. Wenn jemand gerecht ist, dann Gott. Gott ist die Gerechtigkeit in Person. Und jetzt erwarten wir, dass Paulus das erklärt. Das macht er aber nicht. Was macht Paulus? Paulus sagt, wenn du diese Frage stellst, ob das gerecht ist, was Gott dir macht, dann muss Gott es dir nicht erklären, sondern dann muss vielmehr deine Haltung hinterfragt werden. In Versen 20 und 21 sagt er, ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Wer bist du denn? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister, warum machst du mich so? Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen? Gott zeigt hier deutlich, wo unser Platz ist. Nicht auf Augenhöhe, weiter unten. Du hast kein Recht, Gott anzuklagen. Gott ist so viel größer, so viel schöner, so viel herrlicher, als wir uns das vorstellen können. Unsere Gedanken können ihn nicht fassen. Er ist zwangsläufig größer als alles, was wir uns vorstellen können. Und wir haben kein Recht, ihn da zu hinterfragen. Das wäre so, als ob da so eine kleine Ameise kommt und mal eben das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland hinterfragen möchte. Wenn wir auch sagen, hä? Geht's noch? Du hast kein Recht, Gott hier zu hinterfragen. Gott ist souverän. Und weil Gott souverän ist, sagt uns die Bibel, hat er Israel jetzt erstmal verstockt und auf die Seite gesetzt. Wer ist schuld, dass Israel verstockt ist und gerade nicht zu Jesus findet? Gott ist schuld. Und wir können sagen, Moment, wenn du so souverän bist, Gott, und auch in unserem Leben so souverän bist, dann bist du ja auch verantwortlich für meine Sünde. Und Paulus wird sagen, nein, niemals. Denn gleichzeitig gilt das nächste Kapitel. Denn die Souveränität Gottes, von der wir gerade gehört haben, hebt deine Verantwortlichkeit niemals auf. Du bist trotzdem verantwortlich. Und wir merken schon, das geht hier oben nicht zusammen, oder? Wenn Gott so souverän ist und mal eben ein Volk zur Seite setzen kann und dann im gleichen Atemzug Paulus sagen kann, aber du bist trotzdem verantwortlich, dann denken wir nur, Moment, passt nicht ganz, Paulus. Aber Paulus mutet uns das zu. Und damit sind wir bei diesem zweiten Strang von dem Zopf. Wer ist schuld, dass Israel verstockt wird? Paulus sagt im 10. Kapitel ganz klar, Israel ist schuld. Ihr merkt schon, Paulus und Gott, die muten uns hier was zu, was wir niemals begreifen werden. Ich lese Römer 9, die Verse 30 bis 33. Was sollen wir nun hierzu sagen? Das wollen wir sagen. Die Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit trachteten, haben die Gerechtigkeit erlangt. Ich rede aber von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel aber hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet und hat es doch nicht erreicht. Warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben sucht, sondern als komme sie aus den Werken. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses und wer an ihn glaubt, er soll nicht zu Schanden werden. Das heißt, die Juden wurden auf einmal von uns Heiden rechts rollt. Auf einmal sind wir in der Pole Position. Die wurden zur Seite gestellt. Warum? Weil sie mit ihrem Eifer nach Werken versucht haben, zu Gott zu kommen. Und Jesus deshalb abgelehnt haben, das Evangelium deshalb abgelehnt haben. Und gesagt haben, nee, Jesus, das stimmt nicht. Aufs Glauben rechtfertigt zu werden, nein. Und deshalb sind wir Heiden bei diesem kleinen Wettrennen mal eben vorbeigezogen. Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Kapitel 11 kommt ja gleich noch. Warum sind die Heiden vorbeigezogen? Weil die Juden die Gnade abgelehnt haben. Für sie gibt es nur die Werksgerechtigkeit. Das habt ihr die Tage sicherlich schon mal gehört. Und wir wissen heute, Gott sei Dank gibt es diese Gnade. Gott sei Dank gibt es keine Werksgerechtigkeit. Gott sei Dank deshalb, weil wenn wir nur ein bisschen beitragen müssten zu unserer Rettung, dann würden wir es nicht schaffen. Israel eiferte für Gott und scheiterte. Paulus war auch so ein Eiferer, bis Jesus ihm begegnete. Und so gibt es nun auch eine menschliche Ursache für die Verstockung. Und jetzt haben wir diese beiden Ursachen. Kapitel 9, Gottes Schuld. Kapitel 10, der Mensch ist schuld. Ja, wer denn nun? Und Paulus sagt, beides gilt. Auch wenn es in dein Denken nicht reinpasst, beides gilt. Für uns sind es so zwei vollkommen getrennte Säulen. Und bei Gott gibt es so einen wunderschönen Bogen daraus, dass es bei Gott wunderbar zusammenpasst, weil Gottes Denken so viel höher, so viel größer, so viel schöner ist als unser Denken. Und wenn wir jetzt versuchen, diese Wahrheiten gegeneinander auszuspielen, dann fallen wir vom Pferd. Wenn wir jetzt sagen, naja, Gott hat ja erwählt, weil er wusste, dass der Jakob der Bessere ist. Jakob war auch ein Betrüger. Er hat es genauso hinter dickenden Ohren gehabt. Das geht nicht auf. Und wenn wir das sagen, dann heben wir auf einmal die Eigenverantwortlichkeit des Menschen viel höher als Gottes Souveränität. Und das stimmt nicht. Wir können diese beiden Wahrheiten nicht auflösen. Schauen wir mal, ob der dritte Strang von diesem Zopf, Kapitel 11, uns da mehr helfen kann. Kapitel 11 beginnt mit einem wunderbaren Vers. So frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Ihr merkt schon, das sei ferne mag Paulus sehr gern. Ja, also das ist undenkbar. Das ist unmöglich. Das wird nie passieren. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Er hat es verstockt und zur Seite gestellt, ausgewechselt, auf die Ersatzbank gesetzt, ja. Aber er hat es nicht für immer verstoßen. Die Verstockung Israels ist nicht Gottes letztes Wort. Und jetzt tut er uns in Kapitel 11 einen wunderbaren Heilsplan entfalten über das, was Gott vorhat. Und dieser Heilsplan, den er uns hier in Kapitel 11 entfaltet, besteht aus vier Phasen. Die erste Phase, Kapitel 11, Verse 1 bis 10, ich lese die Verse 5 bis 8. So geht es auch jetzt zu dieser Zeit, dass einige übrig geblieben sind nach der Wahl der Gnade. Ist es aber aus Gnade, so ist es nicht aus Verdienst der Werke, sonst wäre Gnade nicht Gnade. Wie nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auserwählten aber haben es erlangt. Die anderen sind verstockt, wie geschrieben steht. Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Der Großteil der Juden, sagt Paulus hier, ist verstockt. Aber ein kleiner Überrest, den hat er sich aufbewahrt. Das waren die, die die Gemeinde gegründet haben. Apostelgeschichte 2. Die Gemeinde wurde nicht von Heidenchristen gegründet, die wurde von Juden, also von Gott letztendlich, aber da waren nur Juden drin am Anfang. Judenchristen, die Auserwählten, die das Evangelium angenommen haben, die nicht verstockt waren. Ein kleiner Teil, 3000 waren es, Apostelgeschichte 2, könnt ihr das nachlesen, die da zu Jesus gefunden haben. Die erste Gemeinde. Aber das war es dann auch. Und mit der Zeit hat das immer mehr abgenommen. Es kam vereinzelt vielleicht mal Jude zum Glauben. Aber in der Mehrzahl in den letzten 1000 Jahren waren es Heiden, die zum Glauben gekommen sind, die Jesus Christus in ihr Leben aufgenommen haben. Das ist die erste Phase. Die liegt schon hinter uns. Die zweite Phase, die Paulus beschreibt, die Verse 11 bis 15. Ich lese jetzt die Verse 11 bis 12. So frage ich nun, sind sie, also Israel, gestrauchelt, damit sie fallen? Das sei ferne, kennen wir inzwischen, das ist undenkbar. Sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, damit Israel ihnen nacheifern sollte. Wenn aber schon ihr Fall Reichtum für die Welt ist und ihr Schaden Reichtum für die Heiden, wie viel mehr wird es Reichtum sein, wenn ihre Zahl voll wird? Paulus sagt hier also, wir können dankbar sein. Letztendlich können wir, die wir hier sind, dankbar sein, dass Israel zur Seite gesetzt wurde, denn so hat das Evangelium auch uns erreicht. Und Paulus sagt hier noch was viel Größeres. Wenn schon der Schaden, Israel erleidet ja Schaden, weil sie verstockt sind, wenn das schon zu sowas Herrlichem führt, wie dass wir hier Jesus Christus anbeten können, was wird dann erst passieren, steht hier in diesem Text, wenn die Juden zum Glauben kommen, wenn die Juden Jesus Christus annehmen, was wird dann erst unter den Heidenvölkern passieren? Boah, das ist ja was unfassbar Großes, was dann passieren wird, was dann passieren muss. Das ist das, was Paulus hier schreibt. Wenn schon der Schaden für die Juden zu sowas Wunderbarem führt, was passiert dann erst, wenn die Juden Jesus aufnehmen? Wir werden es sehen. Die dritte Phase, die Verse 16 bis 29. Hier gebraucht er den ersten Versen ein wunderbares Bild und sagt, liebe Heiden, bitte seid nicht so hochnäsig gegenüber den Juden. Er gebraucht das Bild des Ölbaumes und sagt, ihr seid auch nur eingepfropft worden in diesen Ölbaum. Und wer trägt euch denn? Der Stamm. Jesus trägt euch. Verse 25 bis 29. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Hier in Phase 3 sagt uns Paulus, sagt uns Gott, es wird der Tag kommen. Da kommen an einem Tag alle Juden zum Glauben an Jesus Christus. Dieser Tag wird kommen. Nämlich dann, wenn Jesus Christus wiederkommt auf die Erde. So wie er es versprochen hat. Und an diesem Tag, sagt Paulus, wird was Geniales passieren. Offenbarung 1,7 könnt ihr nachlesen. Zachariah, es gibt so viele wunderbare Stellen. Zachariah, die Zachariah-Stelle, wo es heißt, dass er auf diesem Ölberg wiederkommen wird. Und alle Juden kommen an einem Tag zum Glauben. Wow. Das hast du vor Gott? Das machst du? Und Gott sagt, ja, das mache ich. Ich bin souverän. Schon vergessen? Gottes Gerichte, die haben immer ein Ziel. Hier deutlich gemacht durch das Wörtchen bis. Bis wann ist Israel verstockt? Bis die Vollzahl der Heiden. Nein, wir wissen nicht, wie viel das sind, wann das sein wird. Aber wenn die Vollzahl der Heiden, er hat eine Zahl festgesetzt, und wenn so viele Heiden zum Glauben gekommen sind, dann wird Jesus Christus wiederkommen und an einem Tag wird ganz Israel, werden alle Juden zum Glauben kommen. Und wir leben ja in einer spannenden Zeit. Israel gibt es ja seit 1948 wieder auf der Landkarte. Wir merken, wie Gott seine Hand über dieses Volk hält, durch wie viele Kriege es schon durchgeführt wurde und trotzdem nicht genommen wurde. Ja, sie haben sich noch im Fleisch gesammelt. Ja, die meisten, die in Israel gerade leben, das sind keine Christen, keine messianischen Juden. Aber wir merken, es kommt zu einem Wendepunkt. Die letzten tausende von Jahren, das ist immer mal, oder die letzten 2000 Jahre ist immer mal vereinzelt ein Jude zum Glauben gekommen. Und heute merken wir, das sind mehr. Da entstehen messianische Gemeinden. Zur LTC, wie viel kommen da? 40, 50 messianische Juden, Teenies? Und wir merken, das Blatt wendet sich langsam wieder. Und das ist ein wunderbares, ein spannender Moment in Gottes Heilsgeschichte. Den darfst du und ich miterleben. Die Verstockung ist nie endlos. Gerichte Gottes sind nie endlos. Das ist immer ein Biss. Aber mit dieser dritten Phase endet es noch nicht. Schon vergessen, was Paulus in der zweiten Phase gesagt hat? Wenn die Juden erst zum Glauben kommen, dann muss was passieren. Das ist unglaublich. Aber wir sind jetzt noch weiter in der Zukunft. Und je weiter wir in die Zukunft kommen, desto weniger teilt uns Paulus hier mit. Die vierte Phase geht von Kapitel 11, die Verse 30 bis 33. Denn wie ihr zuvor ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Jetzt kommt's. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Paulus, meinst du das ernst? Erbarmt sich Gott allen? Paulus sagt ja. Das meine ich ernst. Das meine ich ernst. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht. Wenn die Juden zum Glauben kommen, dann werde ich mich aller erbarmen. Den letzten Vers habe ich euch nochmal erkenntlich gemacht. Ich habe alle zusammen in den Unglauben eingeschlossen. Das ist eine Zusammenfassung der ersten drei Kapitel des Römerbriefes. Damit ich mich aller erbarme, damit er, Gott, sich aller erbarme. Zusammenfassung der Kapitel 3, 21 bis Kapitel 8. Am Beispiel von Israel zeigt er, dass das, was in den Kapitel 1 bis 8 wahr ist und wie Gott mit Israel und mit dir und mit mir zum Ziel kommt. Und wenn Gott es mit Israel schafft, hast du dann noch irgendwelche Befürchtungen, dass er es mit dir nicht schaffen könnte? Was tut uns Gott hier für einen Horizont aufmachen? Und wir können es nicht begreifen. Da sind so viele Bibelstellen, die doch ganz anders aussehen. Und nein, er sagt hier, so wie ich alle in den Unglauben eingeschlossen habe, werde ich mich eines Tages aller Menschen erbarmen. Und wir können nur staunend dastehen und sagen, Gott, wow, was für ein Plan. Was für ein Plan ist das? Und ja, wir müssen erkennen, deine Gedanken sind wirklich so unendlich viel höher und größer als unsere Gedanken. Das Einzige, was wir tun können, ist auf die Knie gehen und diesen Gott, diesen wunderbaren Gott anzubeten. Und das ist genau das, was Paulus jetzt hier in den abschließenden Versen tut. In den Versen 33 bis 36 sagt Paulus, ich muss Gott anbeten. Ich bin geflasht von dem, was er mir hier kundgetan hat, was ich hier der Gemeinde in Rom schreiben durfte. Was ich denen hier kundtun durfte. Und er sagt, oh, welch eine Tiefe des Reichtums. Beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Lasst uns Gott anbeten. Himmlischer Vater, ich will dir danken für dein Wort. Was sollen wir dazu sagen? Da können wir nur staunen. Staunen, was du für Pläne hast mit deinem Volk Israel, mit uns, mit jedem Einzelnen von uns. Pläne, die du minutiös ausführst, die nicht ins Wanken kommen, auch wenn es für uns manchmal so aussieht. Wir können nur staunend dastehen vor dem, was du uns hier offenbart hast und dich anbeten. Für deine Größe, für deine Weisheit, für deine Güte, für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit. Hab Dank, mein Herr und mein Gott. Und vergib uns, wo wir manchmal dastehen und uns auf Augenhöhe zu dir begeben oder dich anklagen, was uns gar nicht zusteht, weil du so viel größer und schöner und herrlicher bist. Und hilf uns, die Position einzunehmen, die uns gebührt. Danke, dass du uns erwählt hast, dass wir dir nachfolgen dürfen, dir, dem unendlich großen, herrlichen Gott. Amen.